Herzlich willkommen zu unserem Podcast Systemisch Agil, heute mit unserem zweiten Deep Dive. Mein Name ist Florian Zapp, neben mir sitzt wie immer
Martin Schenkenberger, hallo.
Und zu Gast ist heute
Claudia Schmidt.
Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Claudia, die Hörer kennen Martin, die Hörer kennen mich. Magst du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen?
Also meine Leidenschaft ist tatsächlich die Gestaltung von Veränderungen und eigentlich bin ich da beruflich auch eingestiegen. Ich habe mal angefangen in der Unternehmensentwicklung, habe da viel gesehen, viel gelernt, viel gemacht, aber eigentlich so die inhaltliche Seite der Veränderungen gestaltet und sagen, ne, welcher Case ist schlau, was rechnet sich da, welche Fusion könnte Sinn machen, wo könnte auch mal eine Entflechtung schlau sein. Und irgendwann habe ich eher zufällig die Seiten gewechselt, bin nach Personal geraten und habe dann festgestellt, das mit den Menschen hat eigentlich doch auch seinen Reiz, weil bis dahin habe ich immer gesagt, eine Veränderung ist logisch, rechnet sich, wiegt sich, misst sich. Also muss die eigentlich dem Grunde nach nur exekutiert werden und habe dann festgestellt und gesagt, oder mir versucht, den Menschen irgendwie zu erklären, weil das war für mich so ein possierliches Tierchen, was sich irgendwie unlogisch verhält sehr häufig. Und in der Auseinandersetzung mit diesem Phänomen Mensch habe ich da tatsächlich Leidenschaften, auch Begeisterung entfaltet für. Und das hat mich auch auf den Weg gebracht, tatsächlich die Veränderung auf der personalen Seite zu gestalten, weil es gibt unglaublich viele gute Konzepte, Prozessoptimierung, Zusammenschlüsse und, die aber am Ende des Tages doch nicht fliegen. Und dann reifte die Erkenntnis, wer setzt denn Veränderung um? Wer macht Veränderung wirksam? Das ist der Mensch und das ist das, dem ich mich jetzt seit etlichen Jahren oder Jahrzehnten zwischenzeitlich widme und mit zunehmend wachsender Begeisterung, weil erst habe ich es geglaubt, verstanden zu haben, aber es brauchte schon auch nochmal einen Weg, dass es Überzeugung wurde, ne? Dass man wirklich ins Handeln kommt, weil tatsächlich habe ich mich früher vorgestellt, und gesagt, ne, also früher habe ich auch mal was Anständiges gemacht, was ja den Rückschluss zulässt, dass ich in der Zeit vielleicht noch nicht ganz so überzeugt war, aber das hat sich zwischenzeitlich sehr deutlich geändert.
Sehr schön.
Spannend, da hat ja eigentlich uns die gleiche Herausforderung hier zusammengebracht, nämlich einmal sozusagen dich mit dem Agilen, wo du ja genau die gleichen Erlebnisse hattest, dass die Tools funktionieren, aber diese Blackbox-Mensch oder das Blackbox-System, Organisation, Team, was auch immer, einem ein Bein stellen kann und mich ja tatsächlich eher andersrum. Ich habe mich ja vorher mit der Blackbox-Mensch beschäftigt und dann irgendwann gemerkt, dass wenn Organisationen gut funktionieren sollen, dann reicht nicht nur, sich gut zu verstehen oder Menschen zu verstehen oder Gründe zu erkennen, sondern dann braucht es auch mehr. Ja, klasse. Und jetzt heißt dein Unternehmen?
Mutare, The Change Company, weil wir begleiten tatsächlich Veränderungsprozesse nicht auf der inhaltlichen Seite, sondern rein auf der personalen Seite. Das heißt also, wenn Fusionen da sind oder Prozessoptimierung bis hin zur Einführung agiler Methoden. Häufig werden ja nur die Methoden eingekauft, aber die fliegen eben nicht, die guten Methoden, oder erzielen eben nicht ihre Wirkung, wenn die personale Seite an der Stelle nicht funktioniert. Also vieles hat mit Glaubenssätzen, Überzeugungen, Kultur und zu tun. Und wenn sich das nicht miteinander einschwingt, dann hilft die beste, tollste, wirksamste, theoretisch wirksamste Methode am Ende des Tages nicht.
Ja, genau, das passt sehr gut zu unserem Thema. Warum wir auch hier zusammensitzen und warum wir auch auf dich zugekommen sind und warum wir überhaupt vorher das Thema Change Management hatten, weil wir uns die Frage gestellt haben, brauchen wir das eigentlich noch, weil es ja genau diese Prozesse gibt, oh, wir sind ja alle total agil und da muss ja jeder mitmachen, weil man wird ja agil. Nicht mitmachen ist ja fast untersagt an der Stelle. Und ja, so hat sich das ergeben. Und wie nimmst du denn das in deinem Alltag so wahr? Braucht man das noch? Ist jetzt erstmal eine große Frage. Aber wie nimmst du das wahr?
Also jetzt erstmal ein Stück weit aufräumen mit der Semantik. Also viele streiten ja darüber, ob man überhaupt einen Change managen kann. Ja, nein, vielleicht. Oder ob es Transformation oder wie die Begrifflichkeit heißen sollte. Wenn man sich davon mal löst, ich habe 2015, glaube ich, mal behauptet, über die Zeit hinweg wird man das klassische Change Management so nicht mehr brauchen. Das muss sich deutlich verändern. Es wird vielleicht auch nicht mehr die Funktion brauchen, aber es wird die Rolle eines Change Managers brauchen. Da bin ich total überzeugt von, weil ich muss wenn ich neue Methoden einführe, mein Verhalten, meine Arbeitsweise ändern. Und das hat häufig auch ganz viel mit Mindset zu tun. Sondern wenn ich agil arbeite, theoretisch, habe ich da viel Gleichberechtigung, Selbstorganisation, habe aber in den Organisationen noch ganz klassische Führungsmodelle am Laufen, auch Menschen, die diese Rollen ausüben, klassische Hierarchien, und das konkurriert einfach miteinander und stellt sich da ein Bein. Also insofern bin ich sehr überzeugt, dass es das Managen oder das Begleiten oder das Gestalten der Veränderung oder der Einführung neuer Methoden tatsächlich weiterhin braucht. Und zwar auf der personalen Seite gleichermaßen wie auf der inhaltlichen Seite. Und das muss halt irgendwie sinnvoll ineinander greifen. Und ich glaube nicht daran, bislang nicht, und das zeigt mir vielleicht auch gerade die Krise, dass es schon Intuition und Automatismus geworden ist, weil gerade unter Druck reagieren wir ja dann doch ganz schnell, so wie wir früher auch reagiert haben. Wir fallen in alte Muster zurück und sagen, lass uns erstmal auf den Inhalt konzentrieren und das andere wird sich fügen. Nee, automatisch fügt sich leider nichts, genauso wenig wie sich Konflikte von selbst auflösen.
Ja, das ist auch ein altbekanntes Verhalten, das ich sehe. Ne? Es gibt, vielleicht hat man gerade Scrum oder irgendwas, eine agile Vorgehensweise eingeführt, und auf einmal kommt man unter Druck, heißt, das Produkt muss an den Markt oder sonstiges, und dann geht es ganz schnell, jetzt lass uns das mal machen wie früher. So, ja, warum? Wir machen seit einem halben Jahr genau so. Warum sollen wir es jetzt wie früher machen, und was wird anders sein? Also wird dann der Fehler verschwinden? Meinen wir, es dann besser unter Kontrolle zu haben? Das glaube ich nämlich nicht. Und das ist nämlich total spannend. Das ist so diese alten Verhaltensweisen, ja, das kenne ich mich aus. Das ist vielleicht so der sichere Hafen.
Ja, wobei ich denke, das ist kein bewusstes Verhalten, sondern ein intuitiver Reflex, dass ich sozusagen in alte Muster, weil ich da dem Gefühl nach auch schneller bin. Ich habe früher immer so dieses Beispiel mit Fosbury Flop und Straddle im Hochsprung gebracht und sei, also früher sind wir ja angelaufen und haben uns vorwärts im Hochsprung über diese Latte gestürzt. Und dann kam einer aus Amiland und hat gesagt, naja, wenn du da so im Halbkreis dann so eine leichte Wendung in der Luft und dann stürzt du dich rückwärts über die Latte, du kannst signifikant höher springen. Das ist auch richtig. Nur im ersten Moment der Umstellung muss ich jede einzelne Sequenz lernen. Dann baue ich das zusammen und am Anfang reiße ich die Latte, dann springe ich zunächst mal signifikant weniger hoch, bis ich dann vielleicht sozusagen mal mein altes Maß erreiche und dann irgendwann auch höher springe. Und was einfach in der Wirtschaft oder in den Organisationen überwiegt, dann sage ich, ich habe eigentlich im Kopf, ich will eine Veränderung, die kann auch was bringen, aber ich bin gleichermaßen nicht bereit, die Ziele runterzunehmen, obwohl ich weiß, dass ich einen Performanceabfall haben werde. Und das ist mangelnde Konsequenz und mangelndes Durchhaltevermögen, weil es braucht halt schon eine Form des Trainings und eine Zeit des Trainings, um da tatsächlich die gewünschte Wirkung durchzuholen.
Das finde ich ein klasse Beispiel. Die Organisationen haben ja nicht in der Zeit vorher Scrum eingeführt, weil ihnen langweilig war oder weil sozusagen alle 3 Jahre mal was Neues sein muss, sondern weil sie ja schon also eine Idee dazu hatten, dass das vermutlich einen Mehrwert bringt. Und den müsste es ja auch in Krisenzeiten noch haben. Aber es ist wahrscheinlich genau dieser Reflex, dass man denkt, ich bin schneller im alten System und jetzt muss es irgendwie schnell gehen.
Aber nochmal, ich glaube, dass das tatsächlich keine bewusste Entscheidung ist, sondern ein Reflex, in dem ich einfach dann wie althergebracht anfange zu agieren. Und was besonders schade ist an dem Thema, nicht nur, dass ich in dem Moment in alte Muster falle, sondern ich konterkariere eigentlich die neue Methode. Also ich brauche ein dauerhaftes Einschwingen, um da richtig gut zu werden. Und wenn ich heute mal so und heute morgen mal so agiere, dann kriege ich da keine Routine rein. Und insofern brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich jetzt mal rein von der menschlichen Aspekt abgehe, sondern nur auf das Ausüben einer Routine, dann ist auch ohne den menschlichen Aspekt die Geschwindigkeit gar nicht durchzuholen. Also ich stelle mir da selbst ein Bein, auch wenn es unbewusst passiert.
Und ich konterkariere diese Methode, aber eigentlich verbrenne ich sie ja auch, weil ich ja im Prinzip sage, Leute, also das ist ganz nett, aber wenn es ernst wird, dann den alten Weg. Und wenn die Krise vorbei ist, mit welchem Argument sollte man sagen, jetzt machen wir doch wieder Methode XY?
Ja, das, also erstens verbrenne ich mir die Bereitschaft und sage, also das haben wir schon einmal probiert, das haben wir zweimal probiert, was haben wir dreimal probiert, warum sollte es ein viertes Mal probieren? Also was lässt die Organisation dran glauben, dass es beim vierten Mal fliegt? Also auch das kann ich dann, wenn ich da bewusst mit umgehe, schon thematisieren. Also ich muss es einfach aufgreifen und sagen, wir haben es dreimal probiert, es hat dreimal nicht geflogen, aber aus dem und dem Grund glauben wir, dass es diesmal klappen wird. Also das kann man schon aktiv gestalten, aber es macht die Organisation zunehmend träger. Und die Menschen sagen, na, warum soll ich diese Energie aufwenden, um was Neues auszuprobieren? Und nicht alle haben darauf gewartet, dass ich mich darauf einlasse. Also gerade wenn ich diese agilen Formen nehme, Selbstorganisation, Augenhöhe, da hat mein Boss vielleicht nicht drauf gewartet, jetzt hatte ich schon dreimal Stress mit dem, muss ich das jetzt unbedingt ein viertes Mal probieren, wenn ich davon ausgehen kann, dass es sowieso am Ende des Tages nicht trägt. Und sage ich, man kann auch Energie sparen.
Und dann kommt ja so eine Art Teufelskreis in Gange. Es gibt ja dieses Konzept des Veränderungszynismus, also dass dann Mitarbeiter irgendwann Veränderungen und den Verantwortlichen von Veränderungen misstrauen und unterstellen. Erstens funktioniert es nicht und dann zweitens, da können wir ja später nochmal drauf kommen, auch manchmal Unredlichkeit in der Kommunikation unterstellen. Und genau sowas produziere ich ja dann, wenn ich was einführe, schnell wieder zurückrudere. Wenn das mache ich 2-3 Mal und dann sagen die Mitarbeiter ja nicht nur aus einem Bauchgefühl heraus oder weil sie was gegen Veränderungen haben, sondern irgendwann ja mit Recht. Es funktioniert ja auch nie.
Aus Erfahrung.
Genau.
Das ist gelernt.
Genau. Also das heißt, das wäre jetzt ein erster Punkt, zu sagen, auch in schwierigen Zeiten bei dem bleiben, was man sich ursprünglich mal gedacht hat, wenn diese Gründe noch da sind.
Genau, also das heißt jetzt nicht unbedingt an der Methode festhalten, um an der Methode festzuhalten. Und wenn wir mit der Methode umgehen, wir haben uns einmal dafür entschieden und das halten wir dann auch durch. Aber ich glaube, bezogen auf die Veränderung sehr viel bewusster entscheiden, was tue ich. Also Punkt 1, muss ich nicht auf alles schießen, was sich bewegt. Und ich glaube, das ist ein großes Thema in den Unternehmen, dass wir verlernt haben zu fokussieren, weil im aller Regel wissen wir relativ genau, wie viel Ressource wir haben und was schaffbar ist. Das hindert uns aber nicht daran, trotzdem zu versuchen, 10 Dinge über die Ziellinie zu schieben, wohl wissend, dass wir maximal eine Kapazität für 3 haben. Und das Ergebnis ist, dass ich alle 10 nicht über die Ziellinie bekomme. Also das heißt, dieses Fokussieren und Priorisieren. Das andere ist tatsächlich mit Disziplin durchhalten, weil idealerweise habe ich ja vorher, wenn ich mich für eine Methode entscheide, auch nicht nur die Methode angeschaut, ob das jetzt die schlauste der Welt ist, sondern Alternativen reflektiert. Ist es A, ist es B, ist es C? Jeder hat ihre Vor- und Nachteile. Nichtsdestotrotz entscheide ich mich irgendwann für Methode C möglicherweise. Bei allem Wissen auch um das Risiko und die Nachteile, die diese Methode hat. Und deshalb habe ich idealerweise vielleicht auch vorher überlegt und gesagt, wie kann ich die Risiken abwenden und was tue ich denn, wenn tatsächlich aus diesem Risiko ein echtes Problem wird. Also ich gestalte es wirklich aktiv, proaktiv. Und dann muss ich ein Stück weit auch mit Disziplin dranbleiben und nicht bei der ersten Böe sagen, oh, dann doch vielleicht anders wieder. Also ich glaube, das gehört auch dazu, priorisieren, fokussieren, mit Disziplin und Ausdauer dann auch dranbleiben.
Genau, und auch der gute Grund, warum ich das halt so mache. Ne, wenn du sagst, wie vorhin, das ist so ein Reflex, ich gehe dann wieder zu dem Alten zurück. Vielleicht war dann das Neue auch noch nicht tief genug drin oder der Sinn war noch nicht von Anfang an klar da. Weil sonst habe ich das ja vielleicht nicht, sonst habe ich ja genau das, was du sagst. Warte mal, wir haben ja gute Gründe gehabt, das jetzt so zu machen. Warum soll man das jetzt gleich wieder so wegschmeißen an der Stelle?
Ne?
Über Bord werfen, genau, das habe ich gesagt.
Also tatsächlich, was wir in Veränderung viel zu selten tun, innehalten, zu reflektieren, also das, was man tut oder das Verhalten zu reflektieren. Was macht aus welchem Grund Sinn und was macht vielleicht aus welchem Grund aus keinen Sinn. Und häufig ist eben auch festzustellen, dass wenn wir das, was du gerade beschreibst und sagen, wir entscheiden uns jetzt für irgendwas, die Zielstellung nicht hinreichend klar ist und das andere, dass die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, nicht hinreichend klar ist und damit auch keine echte bewusste Entscheidung getroffen wurde, möchte ich diesen Preis wirklich zahlen? So, und alle Veränderungen, jede Methode hat viel Nutzen, die hat aber auch einen Preis. Und wenn ich jetzt an agil denke und sage, möchte ich den Preis Abschaffung der Hierarchie oder zumindest mal Nivellieren der Hierarchie mit allen Menschen und vielleicht auch guten Rollenträgern, die da dranhängen, dass ich die so nicht mehr brauche, verkretze, verkrelle, wie auch immer. Und halte ich das auch durch, wenn es der Meier ist, mit dem ich mich gerade sehr gut vielleicht auch verstehe, mit dem man gemeinsame Historie hat, sage ich, bin ich bereit, das in der Konsequenz tatsächlich umzusetzen? Und manchmal könnte ich auch vorher merken, wenn ich dann ehrlich mit mir bin, an der Stelle wird es schwer und ich glaube, den Preis würde ich nicht zahlen. Dann, glaube ich, ist man auch gut beraten zu sagen, die Methode wäre klasse, aber ich habe die Konstitution nicht, diese Methode anzuwenden. Und dann kann es sogar schlauer sein, bei einer eher traditionellen zu bleiben, als sich dreimal halbherzig für was anderes zu entscheiden, was ich nicht durchziehe.
Oder es braucht mehr Vorarbeit einfach, ne?
Ja.
So die berühmte Führungskraft, die man dann fragt, und was machst du denn jetzt bei dem ganzen agilen Prozess? Und wenn da nicht die Antwort ist, ich helfe, ich weiß, mein Posten wird wegfallen, ich helfe trotzdem und unterstütze. Wenn das nicht als Antwort kommt, dann weiß ich nicht, dann hängt die Führungskraft oder die Person wahrscheinlich in der Luft und wird eher nicht mitmachen oder unterstützen als unterstützen.
Ne? Ja, und jetzt bin ich ja auch keine 20 mehr. Ich habe eine ganz klassische Karriere gemacht und ich fand das durchaus auch schick, Führungsverantwortung zu haben, ein paar Streifen auf den Schultern, 3-Achser, 5-Achser, das ist schon nett. Man gewöhnt sich ja auch an einen gewissen Komfort. Man kann den Nachbarn nett was erzählen, der Dienstwagen steht vor der Hütte, ne? Und auf einmal ist er möglicherweise weg. Dann habe ich irgendwie Erklärungsnot, geht es jetzt langsam bergab? Keine Ahnung, also man gewöhnt sich dran. Und wenn ich das für mich mal reflektiere, dieses Loslassen, das kann ich heute jedem anderen gut erzählen, ne? Aber so in der Eigenanwendung fühlt sich das nicht immer cool an. Und ich glaube, da braucht es Dialog und bewusste Auseinandersetzung mit den Führungskräften. Wenn sich ein Unternehmen entscheidet, dann wird es sich verändern. Und diese Zeit wird den Führungskräften häufig nicht gegeben. Also irgendjemand Schlaues überlegt sich oben, wir machen ihn agil. Die Entscheider trifft es in aller Regel nicht. Die werden weiterhin an der Unternehmensspitze mit ihren Privilegien sitzen und auch ihren Machtrefugien. Für den Mitarbeiter ist es möglicherweise in der Breite attraktiv, wobei ich auch mal behaupten würde, nicht jeder hat Spaß dran, Verantwortung zu übernehmen und genießt auch hin und wieder zu sagen, oh, es ist nicht meine Entscheidung, ich exekutiere. Ich kann auch gut schlafen und Feierabend machen und ich komme morgen wieder, ich mache einen super Job, aber ist nicht meins. So. Dann wird aber dieses Vorhaben ausgekippt, üblicherweise immer noch über die klassische Kaskade. Und dann soll ich mich als Führungskraft, die maximal betroffen ist, dahinstellen und sagen, was eine super Idee. So, ich habe mich selbst noch gar nicht gesettelt und sage, was bedeutet das für mich? Ich hatte weder die Zeit, das Thema zu durchdringen, mich damit auseinanderzusetzen, wie finde ich das denn eigentlich? Und dann habe ich ja durchaus die Entscheidung, wenn ich es reflektiere, sage, ich finde das total schlimm, ich möchte es nicht mitmachen, ich entscheide mich rauszugehen. Ich versuche was zu ändern, ne? Klassiker. Oder auch die Option zu sagen, ich hätte es mir vielleicht so nicht ausgesucht, es wäre nicht meine Entscheidung gewesen, aber ich entscheide mich sehr bewusst, den Weg mitzugehen. Und dann ist das auch so immer wiederkehrender Reflexionsprozess für mich, vielleicht auch im Dialog mit anderen, wie komme ich selbst über dieses Stückchen drüber, um dann auch glaubwürdig im Prozess dieses Thema zu unterstützen mit meinen Leuten. Aber das schmerzt halt auch. Und in dem Moment bin ich als Führungskraft auch besser oder weniger gut, glaubhaft oder weniger glaubhaft. Ich kann zur Bremse werden, wobei ich es ist immer schade, finde, dass man sagt, so in der Mitte hängt die Lehmschicht und die verhindert ja alles. Und sage ich, die hat auch eine Menge auszuhalten. Also es sind nicht nur Charakterschweine, die in dieser Mitte sitzen, sagen, oben die sagen, wir haben zwar noch nicht zu Ende gedacht, wir können auch 90% nicht beantworten, wir erwarten aber, dass du für Exekution suchst auf der Mitarbeiterebene. So, also die da oben wissen nicht, ich habe es nicht richtig richtig durchdrungen. Unten, die fordern aber Antworten und das auch mit Recht. Und ich bin in so einer Presse, wo ich heillos überfordert bin, bei eigener maximaler Betroffenheit. Das ist schon auch eine Erwartung, wo ich glaube, dass man sich um dieses Thema einfach mehr kümmern muss.
Also da hat die Franziska, die das Graphic Recording von unserer Change Management Folge gemacht hat, es besser ausgedrückt, als ich es konnte. Ich hatte auch dieses mit diesem Auskippen und dann hat sie so drunter geschrieben und ein bisschen Change drüber, dann geht's schon. Mhm. Ja, und ist das aus deiner Sicht dann manchmal was, was im Change Management fehlt oder sogar das Gegenteil gemacht wird, dass man auch offen über die, ich sag mal, Nebenwirkungen von Veränderungen redet. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Menschen, sondern auch, was das eben bedeuten könnte, Hierarchie einzubüßen.
Also ich würde behaupten, zu 99% wird da nicht drüber gesprochen. Na, also, und da habe ich selbst auch eigene Erfahrungen aus dem internen Kontext zu sagen. Ne? Also man selbst ist überzeugt, man hat da auch eine tolle Rolle. Und dann hat man ein Stück weit auch die rosa-rote Brille auf und natürlich auch den inneren Antrieb. Das müssen wir jetzt doch, wir müssen doch die Menschen begeistern. Und da kann ich doch nicht über Risiken und Nachteile und sprechen. Da spreche ich über das Gute. Das Dumme daran ist, wir haben ja keine Menschen um uns, die wirklich blöd sind, sonst wären die ja alle nicht da. Und selbst wenn sie nicht hundertprozentig wissen, wo die Risiken und Stolpersteine liegen, die haben einen sehr guten Instinkt und sagen, du erzählst uns vielleicht die Wahrheit, aber nicht alles, was wahr ist. Und das ist so der erste Samen, den man sieht, um maximales Misstrauen gedeihen zu lassen.
Fühlt sich nicht gut an, ne?
Nee.
Genau. Klingt ganz gut und vielleicht irgendwie auch logisch, aber irgendwie fühlt es sich nicht gut an.
Irgendwas ist da,
ich fühle mich nicht so wohl in der Rolle.
Ja, nicht nur nicht wohl, sondern ich bin unsicher, da ist doch noch was. Das also unterstützt so ein bisschen Misstrauen, sagen, na, will mich da einer hinters Licht führen. Und insofern glaube ich schon, dass man drüber sprechen muss. Man muss schon auch die Überzeugung ausstrahlen bei allen Hürden, die es gibt, bei allen Risiken, die vorhanden sind, bei allen Nachteilen, die vielleicht jetzt genau dieses Vorgehen hat. Wir sind der Überzeugung nach heutigem Stand, dass das die richtige Maßnahme ist. Also das muss schon ausstrahlen, aber ich kann nicht mit Verschweigen arbeiten.
Genau, das ist dann oft einfach zu schön, um wahr zu sein. Und wenn das so der allerheilsbringende, nebenwirkungsfreie Kral ist, warum also kommt man erst jetzt drauf? Ja? Und warum machen das dann nicht alle?
Ja, manchmal brauchen Dinge ja auch Zeit, aber das macht mich auch bei Agil immer misstrauisch. Agil hilft ja heute auch im Zweifel gegen Grippe. Also das hilft ja gegen und für alles.
Ja, absolut. Also das ist ja das, was wir vorhin schon hatten, den Punkt. Ne? Also es gibt ja gar nicht mehr den Punkt zu sagen, wir hinterfragen das mal. Nein, das ist gesetzt. Ja? Wenn du nicht agil bist, weil die anderen Firmen rundherum sind das, dann bist du altmodisch raus, dann hast du keine Chance mehr auf dem Markt. Natürlich ist da ganz viel Gutes dran, aber es darf halt nicht nur deswegen eingeführt werden, weil dann sind es die falschen Gründe, meiner Meinung nach.
Also es passiert uns tatsächlich häufiger, dass wir angesprochen werden, da könnt ihr einen Prozess bekleiden, sagen, na, was ist denn das Veränderung? Ja, das Unternehmen will agiler werden. Und das Coolste ist die Frage zu stellen, warum? Und dann ist erstmal still. Ne? Also man kann es gar nicht beschreiben. Und wir hatten das tatsächlich jetzt gerade bei einem Mittelständler, der, als er drüber nachdachte und sagt, im Grunde haben wir das Problem, dass wir zu wenig kundenzentriert sind. Die Kunden haben ein Thema, was weiß ich, mit E-Mail-Marketing, dann haben die mal ein Thema mit Suchmaschinenoptimierung, dann haben die mal dies und das Thema. Und eigentlich ist es eine Form des Kampagnenmanagements und sagen, na, wie positioniere ich dieses Unternehmen, was sind gute Vehikel? Eigentlich müssten wir in Projekten am Kunden arbeiten. Also wir müssen die Kompetenzen, die wir haben, bündeln. Ob das jetzt agil ist oder mit welcher Methode auch immer, sage ich, grundsätzlich sind wir zu sehr in unseren Säulen unterwegs. Und eigentlich müssen wir sozusagen ein projektorientiertes Vorgehen am Kunden haben. Ob das, wie gesagt, dann agil ist oder wie auch immer aussieht, ist eine ganz andere Fragestellung. Also ihr müsst erstmal wissen, welches Problem wollt ihr eigentlich lösen und dann kann man schauen, ne, mit welcher Methode oder mit welcher Organisationsform könnte man da einen guten Schritt machen.
Absolut. Das ist das Toolset vielleicht dazu.
Ne? Genau.
Mir kommt da gleich so diese Zahl 70 in den Kopf. 70% sagt man so im Allgemeinen der Veränderungsprozesse gehen schief oder sind nicht erfolgreich? Ein paar Gründe haben wir, glaube ich, schon genannt. Fallen dir noch weitere ein?
Tatsächlich würde ich es nochmal wiederholen. Das eine ist tatsächlich, dass man zu wenig Zielklarheit hat, dass man im Vorfeld sich nicht über die Konsequenzen klar ist, die es haben wird, und die Entscheidung trifft, die will ich tatsächlich eingehen, die Konsequenzen, oder auch nicht. Zu wenig Fokus und zu wenig Ausdauer. So, das ist so die inhaltliche Seite. Und die andere Seite ist, dass man eben die Menschen nicht einbezieht. Und wenn ich jetzt mal über die Thematik komme, dass Menschen ja zumindest heute noch die Veränderung realisiert und damit die Wirksamkeit dieser Veränderung durchholt. Und wenn ich dann mal schaue, welche Grundbedürfnisse haben Menschen denn? Orientierung, die kann ich ihnen nicht geben, weil ich selbst keine Zielklarheit habe, mir der Konsequenzen nicht bewusst bin und unzureichend Fokus habe. Das Gleiche gilt für Sicherheit. Dann hat man so ein Thema, ich möchte selbstwirksam sein. Inwieweit kann ich eigentlich mitgestalten oder wird es einfach nur ausgekippt? Und zwar ganz unabhängig, es gibt ja genug Change-Initiativen oder Change-Management-Begleitung, wo ich sage, das ist wie so ein Flästerchen oder so eine Wolke an der Seite. Wir tun mal und kippen das mal drüber und dann wird alles gut. Wenn ich das nicht mit der Haltung tue, dass ich das wirklich möchte, weil ich der Überzeugung bin, dass ich einfach auch mehr erreiche dann wirkt das einfach nicht. Und dann kommt wieder so und sagt, ich fühle mich eigentlich hinters Licht geführt. Ich will nicht sagen verarscht, aber fange an zu misstrauen. Also das Thema Selbstwirksamkeit ist ein ganz großes Thema. Wertschätzung, Anerkennung, das ist auch die Frage ein Stück weit der Kommunikation, wobei die Kommunikation auch mit der Haltung einhergeht. Und wenn ich das Gefühl vermittelt kriege, und das ist vielleicht auch nicht immer Absicht, mir das zu vermitteln, alles, was ich bisher gemacht habe, ist eigentlich schlecht und alles Neue ist gut, dann machen Menschen auch zum Teil nicht nur aus Bösartigkeit, aber dann fällt auch so ein bisschen die Klappe, ne? Und sagt, Wertschätzung, Anerkennung ist nicht hinreichend erfüllt. Und dann so dieses Thema Zugehörigkeit, ist es was Gemeinschaftliches? Oder haben sich da ein paar einzelne schlaue Köpfe was überlegt und ich bin jetzt so der Arme, der da exekutieren darf? Das sind halt Aspekte, die aus meiner Sicht viel, viel zu kurz kommen. Und da haben wir halt immer den Reflex, lass uns erstmal auf die Inhalte schauen, auf die Methoden, auf die Strategien. Und wenn dann noch Zeit und Geld ist, dann können wir ja mal gucken. Machen wir eine Weihnachtsfeier.
Ja. Mal unabhängig von dieser Zahl, wenn du das gerade so schilderst, hat das dann aber eigentlich gar nicht so viel mit dem Change Management zu tun, ob diese Projekte scheitern oder nicht, sondern die wären so oder so gescheitert, weil genau die Punkte, die du aufgezählt hast, nicht bedacht waren. Und ob man jetzt noch dazu eine Change-Beratung macht oder nicht, macht es wahrscheinlich nicht viel anders, oder?
Also ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, wie würde ich die 70% aufteilen? Also wenn ich jetzt mal sage, 70% ist die Gesamtheit derer, die scheitert, dann sind das ja auch wieder 100. Dann würde ich behaupten, 30-40% scheitern schon inhaltlich. Da hilft mir auch kein Change mehr. Und sagen, also wenn es die falsche Methode ist und das handwerklich schlecht gemacht ist, dann brauche ich auch hinten nichts mehr managen. Andererseits habe ich noch einen großen Restbestandteil, weil es gibt wirklich gute Konzepte, die wohl überlegt sind, die aber nachher keine echte Umsetzung erfahren. Und da macht es sehr wohl Sinn, genau auf diese personale Ebene zu schauen, sagen, Mensch, wenn ich mir schon so viel Gedanken gemacht habe, dann wäre es ja auch super, dass es fliegt. Und ich denke da immer an die Formel, Qualität ist das eine, multipliziert mit der Akzeptanz, macht am Ende den Erfolg aus. Also brauche ich mal mindestens in beiden Komponenten einen Wert von 1, um da sinnvoll unterwegs zu sein. Also deshalb braucht es aus meiner Sicht immer beides. Und wenn das eine nicht stimmt, dann fliegt das andere nicht und umgekehrt.
Also es bringt nichts, wenn der Veränderungsprozess gut ist, man was Tolles einführt, aber keiner merkt es. Ja, oder?
Ja, also wenn ich mit den Menschen noch so gut unterwegs bin, wir sind alle happy und verstehen uns gut, aber das Konzept, was wir da gerade umsetzen, hebt nicht, dann habe ich nichts gekonnt. Wenn das Konzept hebt, aber ich sozusagen die Menschen nicht dafür gewinnen kann, es umzusetzen, dann habe ich auch nichts gekonnt. Also ne, es ist immer ein sowohl als auch.
Und das heißt also, du hast, würdest sagen, ein Großteil oder ein Drittel oder so scheitert daran, dass das Tool schon, die Idee schon, das inhaltlich falsch war, und die andere ein Drittel daran, dass die Begleitung dazu nicht funktioniert hat, und der Rest, hast du da noch eine Idee, was?
Nee, das waren genau meine zwei Komponenten gewesen. Also okay. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt davon aus, 70% scheitern. Nehme ich mal an, dass 100% der Gescheiterten würde ich dem einen das zugestehen, dem anderen das zugestehen.
Ich dachte, vielleicht gibt es noch was Drittes, was also Zufall.
Ich denke darüber nach.
Jetzt hat man ja den Punkt der Kommunikation.
Ja.
Und da fällt mir so spontan ein, diese Kommunikationsschiene ist ja auch immer positiv, das, was wir gesagt haben. Das haben wir gemacht, das haben wir positiv hinbekommen. Erlebst du das auch in deinem Alltag, das Unternehmen hingehen und sagen, wir haben den Change probiert, das haben wir ausprobiert und das hat nicht geklappt aus den Gründen. So, dieses eigene Scheitern auch voranstellen, um dadurch den Change erfolgreich abschließen zu können vielleicht.
Da sprichst du was an, das gibt's. Und das haben wir auch durch Studien belegt. Tatsächlich, also wir haben ja dieses eine Forschungsprojekt Change Evolution 2020. Da haben wir 2010 angefangen, alle zwei Jahre eine große Studie aufzulegen und überprüfen auch im Rahmen dieser Studie, was machen denn die Erfolgreichen anders als die weniger Erfolgreichen? Und tatsächlich versuchen die aus Fehlern zu lernen. Das heißt, sie sagen, das klappt. Das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Und das wird auch in der Kommunikation genutzt, um zu sagen, also es gibt die guten Praktiken, von denen wir lernen können, um mehr davon zu machen. Und es gibt die schlechten Praktiken, aus denen wir auch lernen können, um das bestenfalls nicht permanent zu wiederholen. Und die das ganz aktiv in die Kommunikation mit einbeziehen. Also die bereit sind zu lernen, durchaus auch zu sagen, da haben wir was versucht, das hat nicht gefluppt, deshalb machen wir es aus gutem Grund jetzt anders. Das macht es für Menschen auch leichter nachvollziehbar. Warum wechsle ich denn jetzt die Richtung? Und tatsächlich macht es die Kommunikation auch ehrlicher, weil ich nicht permanent in der Belegschaft dieses Gefühl wahrnehme, die hat mit irgendwas halten die hinterm Berg, dass einer nur cool ist und alles funktioniert. Das gibt's ja quasi nicht, das wissen wir alle. Deshalb ist es mühsam, das vermitteln zu wollen. Und die sind sehr, sehr transparent in der Kommunikation. Das sind Risiken, da haben wir uns auch mal neben ins Bett gesetzt. Deshalb wird der Kurs jetzt ein bisschen justiert und angepasst.
Was ich dann immer bei diesem Vorgehen und über Scheitern reden erlebe, ist, dass Organisationen dann aber auch vorsehen müssen, dass man scheitern darf. Und wenn, das habe ich immer mal wieder erlebt, der Anspruch ist, wer scheitert, wird bestraft und fliegt raus, der hat dann einen großen Zwang fast, seine Projekte, selbst wenn sie gescheitert sind, irgendwie hinterher schön darzustellen. Und ich erlebe das als häufig einen Grund, warum dann eben nicht offen über Scheitern geredet wird, weil man das gar nicht darf. Und dann wird halt so lange gerechnet, bis das Sparprogramm doch wirksam war, weil man seinen Stuhl nicht verlieren will.
Ja, und deshalb würde ich jetzt mal steil behaupten, ohne das wirklich in Gänze beweisen zu können, Mittelstand und unternehmergeführte Unternehmen funktionieren da sehr viel besser als Großkonzerne, die idealerweise auch noch börsennotiert sind, weil die Vorstände gehen auch, die haben überhaupt keine Lust, wenn die genug an 100 Millionen in einem Projekt versenkt haben, sozusagen ihrem Aufsichtsrat, ihren Aktionären zu erklären, dass das jetzt doch nicht so gut geflogen ist und so wahnsinnig funktioniert hat, weil die sind auch schnell dran und das zieht sich natürlich in der Kultur auch durch. Also deshalb nur schlecht sind die Konzerne nicht, sonst wird es sie heute nicht mehr geben. Aber man sieht auch, dass Dachse ins Straucheln kommen können. Und ja, vielleicht, also es wird nicht jedem Manager gerecht, der da an der Spitze sitzt, aber es sind halt ein Stück weit bezahlte Manager. Ich will nicht sagen Söldner, aber ne, wenn es nicht der Job ist, ziehen sie morgen weiter. Und das ist beim Mittelständlern mitnichten so ausgeprägt und eben auch nicht bei unternehmergeführten Unternehmen, die mit sehr viel mehr Ausdauer und Disziplin an Themen rangehen. Die sagen, ich erwirtschafte möglicherweise etwas weniger Gewinn. Ich nehme mir Zeit für eine Transformation, wohl wissend, dass ich sozusagen in der Performance runtergehe, aber es ist ein Invest in die Zukunft, in die nächste oder übernächste Generation. Das ist, also man hat es da mit sehr, sehr unterschiedlichem Mindset zu tun und ich glaube, das würde dem einen oder anderen Konzern gut zu Gesicht stehen, vielleicht auch mal nach nebenan zu den kleineren zu schauen, was man da lernen kann.
Ja, das ist ganz spannend teilweise, also dass manchmal diese kleinen Unternehmen gar nicht so auf Wachstum getrimmt sind, so zwanghaft, sondern da eher eine Meldung kommt, da habe ich mal eine Umfrage selber mitgemacht, bei Kleinstunternehmen waren das, in dem Fall, die gesagt haben, wir wollen jetzt gar nicht größer werden, wir wollen besser arbeiten. Wir wollen effektiver arbeiten und dabei kannst du helfen. Wachstum ist nicht so ein Thema, weil wir wollen gar nicht so groß werden, weil dann haben wir wieder das Gefühl, dass wir die Kontrolle eher verlieren. Wir behalten die Kontrolle und machen lieber was anderes. Aber das mit Augenmaß, das fand ich auch ganz spannend, was du gesagt hast. Die Entscheidungsprozesse dauern länger im Sinne des Change. Ich gucke mir das genau an, was ich mache, weil mir als Unternehmer geht es ja direkt ans Leder, ist ja meine Firma, so ans Down-Gefieder, wie das mal jemand gesagt hat. So unten diese kleinen Federchen werden dann rausgerupft und das ist unangenehm. Ja, finde ich einen sehr guten Vergleich.
Wobei man natürlich jetzt zu den Börsennotierten auch sagen muss, das eine sind natürlich die agieren, wie sie agieren, weil die Kurse halt stimmen müssen. Das wird von den Aufsichtsräten geführt. Das wird natürlich auch von den Aktionären gefordert. Das sind aber zum Teil auch wieder wir alle, die sagen, ah, es wäre schon cool, wenn meine Aktie auch eine ordentliche Rendite bringt und sagen, ne, also ich investiere halt nirgends, wo sozusagen die Rendite nicht adäquat ist. Also es sind auch nicht nur die anderen, weil jeder Einzelne stimmt ein Stück weit mit den Füßen ab, ob so ein System auf Dauer Bestand hat.
Ja, und ich glaube auch, dass das weniger mit den Menschen zu tun hat, als mit den Regeln des Systems, die dann das befördern. Und dann mag es auch Menschen geben, die dort arbeiten und dann Schwierigkeiten haben, Fehler zuzugeben oder so. Aber das System bestraft einfach Menschen, die offen Fehler zugeben und belohnt diejenigen, die zumindest Erfolge kommunizieren, egal wie sie waren. Und das mag dann dabei rauskommen und verstärkt sich ja dieses Problem der gefühlten Unaufrichtigkeit, weil natürlich alle, die dort arbeiten, genau gemerkt haben, dass dieses Projekt nicht funktioniert hat, aber im Abschlussbericht oder wo auch immer dann irgendwie mit Zahlen glänzt, wo alle sagen, wo sollen die denn hergekommen sein und man dann halt weiß, dann wurden halt ein paar FTEs rumverschoben, bis es am Ende irgendwie erfolgreich aussieht. Okay, also ich würde sehr gerne noch ein bisschen was über diese Studien, die du ja seit langer Zeit machst, die ich auch gerne begleite. Die eine ist ja diese Change Fitness Studie. Kannst du da, also wir verlinken die natürlich gerne in der Folge, da kann man ja auf eurer Homepage auch sehr viel sich anschauen, aber kannst du uns da so ein paar, wenn das überhaupt in der Kürze möglich ist, ein paar Worte dazu sagen, was ihr da macht und was ihr da auch rausfindet?
Also im Grunde untersuchen wir mit diesen großen Studien das Thema, ja, Change Fitness, und Change Fitness würden wir mal definieren, setzt sich zusammen aus Veränderungsbereitschaft und Fähigkeit, also aus Haltung und Handwerk am Ende. Und das beziehen wir auf den organisationalen Rahmen, aber auch auf die Aspekte Führung, Qualifikation, Kommunikation, Beteiligung und wie steuere ich solche Prozesse. Gucken dann nochmal und sagen, gibt es Branchen, die da herausstechen, die da was können, was andere vielleicht nicht so können, vergleichen ein bisschen groß und klein. Und man kann sagen, die Kleinen sind in aller Regel sehr viel erfolgreicher im Kontext der Kommunikation. Und man sagt, es ist eigentlich auch nicht so überraschend, wo man sagt, na, da können die Großen vielleicht auch mal hinschauen und vergleichen natürlich auch ein Stück weit die erfolgreich sind, mit denen, die weniger erfolgreich sind. Sagen, na, vielleicht kann man sich da auch mal Anleihen holen. Und was uns auch immer relativ viel Spaß macht, wo man auch in der Kommunikation sehr viel lernen kann, wie ist denn eigentlich die Wahrnehmung? Also, dass wir aus den unterschiedlichen Hierarchieebenen die Teilnehmer rausziehen, sagen, wir wollen einmal aus dem Unternehmen das Top-Management, wir wollen das Mittelmanagement und wollen dann auf der anderen Ebene die Mitarbeiter. Das ist sehr verkürzt, wenn man ganz große Konzerne nimmt, die Hunderttausende von Mitarbeitern haben. Aber es zeigt auch Größen unabhängig, relativ genau, dass die Wahrnehmung, wie erfolgreich Kommunikation ist, Veränderungen, wie schnell man agiert, wie fit man oder unfit man ist, sehr differiert. Also da gibt es eine deutlich positivere Wahrnehmung ganz oben, als eben ganz unten. Das baut sich so langsam ab. Das Einzige, was sich wirklich extrem unterscheidet, wo sich sozusagen Top-Management und Mitarbeiter näher sind, als man mit Blick auf die Führungskräfte, da geht es nämlich darum, wie fit sind eigentlich unsere Führungskräfte. Und da sagen die Führungskräfte sehr, sehr selbstkritisch, also ob ich immer so überzeugend so eine Story rüberbringen kann, ob ich die durchdrungen habe und wirklich handwerklich so ausgerüstet bin. Danke für die positive Einschätzung. Da sind wir mit uns etwas skeptischer. Also durchaus sehr reflektiert in der Mitte, was für uns zumindest mal ein ganz interessanter Aspekt ist, weil wir hatten es ja vorhin, das ist ja genau diese Ebene, der man immer so den liebevollen Namen Lehmschicht gibt. Vielleicht sind die reflektierter, als man gemeinhin glaubt, und vielleicht muss man sich dort einfach mal mehr in den Diskurs begeben.
Ach ja, das ist ja wirklich interessant. Und bei allen anderen Bereichen aber nicht. Ach ja. In der letzten Change Fitness Studie ging es ja nochmal sehr stark um diesen Bereich Ethik in Veränderungsprozessen.
Das war nicht die Studie, das war, wir machen noch begleitende kleinere Befragungen, das war ein Change TED, ja, da ging es um Ethik und Moral
in
Veränderungsprozessen, genau.
Das finde ich total spannend. Kannst du uns da ein bisschen was zu den Ergebnissen sagen? Also ich glaube, wenig überraschend war das, wenn ich das richtig gelesen habe, dass beides, also Ethik und Moral, zu kurz kommt häufig, aber kannst du da noch ein bisschen detaillierter was dazu?
Tatsächlich ist es so, wenn Veränderungen kommen, das setzt die Menschen unter Druck, und ein Stück weit ist sich da jeder selbst der Nächste, und damit fällt sozusagen der eigene Anspruch an sich selbst, an sein ethisches und moralisches Verhalten, also das sagt signifikant ab in Veränderungsprozessen. Man hat ja ganz viele Compliance-Richtlinien jetzt auch, wie und welches Verhalten tatsächlich gefordert ist und notwendig ist. Was aber interessanterweise nicht greift, sind Sanktionsmechanismen. Also Punkt eins, wenn es Fehlverhalten gibt und beobachtet wird, wird es entweder nicht artikuliert oder es wird nicht mit einer Konsequenz belegt. Also weder im Guten noch im Schlechten. Mir ist es klar, dass das eine Gratwanderung ist, dass man nicht so in Richtung Denunziantentum kommt. Aber dem Grunde nach, also auch im Kontext der Compliance, ist es fast egal, ob ich mich dran halte oder nicht. Und das finde ich jetzt auch so bezogen rein auf die Organisation, also auf das Formale, schon irritierend. Dass es wie so ein Deckmäntelchen ist und sagen, ne, wir müssen uns ja schon ethisch, moralisch ordentlich verhalten, aber am Ende des Tages, wir werden formal dieser Anforderung gerecht, indem wir Richtlinien rausgeben, ob sich am Ende des Tages einer dran hält oder nicht, solange wir nicht auffällig werden nach außen. So what? Hauptsache die Zahlen stimmen.
Und hast du da Ideen, was das bewirkt, wenn man sagt, so nice to have, Ethik und Moral?
Die Organisation lernt einfach, oder die Menschen lernen einfach, es hat keine Relevanz. Ja, und umso mehr verroht sozusagen auch ein Stück weit der Umgang miteinander.
Ja, und dann treten wahrscheinlich auch so Teufelskreiseffekte auf, dass man sagt, wenn ihr so, dann nicht euch, warum muss ich dann mich dran halten? Und dann verstärkt sich das noch.
Ja, und es verstärkt sich aber interessanterweise auch etwas fürs Unternehmen, was das Unternehmen gar nicht will, ne? Also wenn ich ethisch, moralisch selbst nicht agiere als Unternehmen und der Mitarbeiter lernt, ist nicht so wichtig, dann ist die Frage, wie ethisch, moralisch verhalte ich mich nicht nur gegenüber meinen Kollegen, sondern auch gegenüber den Unternehmenswerten. Also jetzt ganz, ganz haptische Unternehmenswerte, ne? Und sei es mir das wichtig, dass es dem Unternehmen gut geht, wie gut mache ich meinen Job, ich kriege mein Geld, es kann ja auch sein, dass diese Leistung ausreichend ist und ich dafür gar nicht so viel Gegenleistung erbringen muss, ne? Und sage, auch mein ethischer Anspruch an mich sinkt dann, so wie du mir oder wie du dich verhältst, da passe ich mich halt gegebenenfalls auch ein bisschen an.
Da wir ja diesen Aspekt, was bedeutet das in der Praxis, versuchen immer zu beleuchten, gibt es von dir oder von eurem Unternehmen so eine Art konkretes Vorgehen, was ihr jetzt tut, wenn ihr Veränderungsprozesse begleitet oder vielleicht Dinge, wo du sagst, die tun wir immer oder das sind so Learnings, auf die man auf jeden Fall schauen sollte?
Also mal jenseits der Auftragsklärung, die immer schon spannend genug ist, was sollen wir denn da eigentlich treiben und um welche Veränderung geht es, wann war die eigentlich erfolgreich und wann nicht, an was messt ihr das, fragen wir auch gerne und sagen, was ist denn anders, wenn wir jetzt da waren, wenn wir das begleitet haben, welche Wirkung wollt ihr denn nachher sehen, dass wir gut waren? Haben wir immer am meisten Spaß im ersten Schritt oder nach der Auftragsklärung ein Stück weit die Story zu erhellen. Also ein Fragenpaket und sagen, warum eigentlich? Also ne, so beim Agilen, warum wollen Sie eigentlich agil werden? Und warum so und warum nicht anders? Welche Optionen gab es denn in der Vergangenheit, die Sie da reflektiert haben? Warum haben Sie sich genau für diese und nicht für die anderen Varianten entschieden? Warum jetzt? Und überhaupt haben Sie das doch, glaube ich, schon mal 5-mal probiert. Warum glauben Sie jetzt dran, dass es funktionieren wird? Aha. Welche Konsequenzen wird denn das haben für die Mitarbeiter, für die Führungskräfte, für Sie ganz persönlich? Wie wird eine Organisation aus Ihrer Sicht danach aussehen? Und sagen, was ist die echte Chance? Was ist aber auch der Preis, den die Leute zahlen müssen? Und was wir besonders gerne machen, ist, das tatsächlich im Entscheiderkreis diskutieren zu lassen, sagen, ja, das können wir ja flott diskutieren, Sie bringen Ihre Marken mit und dann schreiben Sie einfach mit, was wir antworten, sagen, wir würden es gerne ein bisschen anders machen, Sie machen das in Stillarbeit. Jeder antwortet und dann hängen wir das ganz liebevoll mal untereinander und dann gucken wir mal, ob Sie jenseits, ne, haben wir eine Antwort, tatsächlich in Ihren Antworten konsistent sind. Und das ist ein total spannender Prozess, weil die sich nämlich dann nochmal richtig in den Diskurs begeben und sagen, nee, das ist so, das ist so, das ist so. Und dann passiert, also das ist unglaublich wertvoll, weil die sich selbst erstmal darüber austauschen, was ist wirklich die Zielsetzung? Wollen wir die Konsequenzen, ne, das, was ich vorhin so angemahnt habe, sind wir uns dessen eigentlich bewusst und wollen wir den Preis wirklich zahlen? Sich darüber auseinandersetzen und dann auch zu einer wirklich gemeinschaftlichen Idee kommen, die nicht nur dokumentierbar ist, sondern die auch von Ihnen erzählbar ist. Jeder in seinen eigenen Worten, aber dann sagt, ja, ich habe das Thema wirklich durchdrungen. Ich brauche nicht meinen Spickzettel, was ich wann wie antworte, sondern ich habe wirklich die Idee durchdrungen. Wo wir auch sehr hartnäckig sind in der Folge, welche Konsequenzen hat das? Das ist das, was so gerne mal gelabbert wird. Und in aller Regel setzen die sich da aber 2-3 Tage drüber auseinander und dann sind immer noch so ein paar Konsequenzen für die Leute und was bedeutet das im Detail offen. Und dann haben wir häufig auch keine Chance, sagen, nee, das brauchen wir jetzt nicht und wir sind ja auch schon in der Zeit und morgen informieren wir unsere Führungskräfte oder übermorgen. Das machen wir dann in 2-4 Stunden und dann laden wir nochmal die Mitarbeiter und dann werden die informiert und sagen, ja, dann lassen wir uns mal drauf ein, die Führungskräfte zu informieren in diesen 4 Stunden und dann merkt man genau, die können die Story richtig gut erzählen bis zum Punkt X und dann halten die auch aus, die Konflikte, weil, also was wir schon versuchen mit denen dann zu gucken, so, was haben sie denn gehört, weil das eine ist ja, was die Herrschaften erzählen, das andere ist, was ich als Zuhörer höre, das muss nicht immer was miteinander zu tun haben, so um erstmal festzustellen, ist eigentlich die Nachricht, die ich senden wollte, angekommen. Das versetzt mich in die Lage, zumindest erstmal Missverständnisse aufzulösen. Im nächsten Schritt sagen wir dann, was löst denn das bei Ihnen aus? Große Euphorie, finden Sie alles cool, fehlt Ihnen was oder sagen Sie auch, sag mal, also das macht mich richtig wütend, diese Idee, um auch zu sagen, transparent zu machen, wo ist ein Konfliktpotenzial? Bis dahin funktioniert das gut, das halten die auch gut aus. Und dann kommt irgendwann der Punkt mit diesen Konsequenzen, ne, für was es ja keine Zeit mehr gab. Und da fahren die in aller Regel richtig vor die Pumpe. Da mussten wir lernen, das auszuhalten und nicht zu sagen, das ist jetzt unser Thema, sondern das war eure Entscheidung, euch diesem Thema nicht zu widmen. Und wir hatten tatsächlich jüngst mal ein ganz schönes Erlebnis, dass dann eine sagte, eine Vorständin, ich hab's gemerkt. dann gibt es aber eine weitere Sequenz, man ist sich dann einig, da müssen wir nacharbeiten, das ist richtig. Und dann überlegt man sich in aller Regel gemeinschaftlich mit den Führungskräften so, und da machen wir jetzt nochmal so einen Tag. Die operativen Führungskräfte waren bisher nicht eingebunden, aber die laden wir dann alle gemeinsam mit den Mitarbeitern ein und dann in einer Stunde Druckbeschallung wird das dann sozusagen der Menschheit vorgestellt. Und da mache ich mir immer so einen leichten Spaß drauf und sage, oh, ich freue mich riesig drauf, das finde ich eine super Idee und ich bin total gespannt auf diese Menschen, die da kommen. Und das löst in aller Regel so ein bisschen Irritation aus. Und sage, Frau Schmidt, wie meinen Sie das jetzt? Und sage, ja, ich stelle mir das gerade vor, welch ein geniales Potenzial Sie hier im Unternehmen haben müssen. Welche Superhirne und überhaupt veränderungsbereit und einfach intellektuell auch unheimlich schnell. Und ich sage, wie kommen Sie denn da jetzt drauf? Und sage, naja, also so Vorstände wie Sie haben jetzt Tage und Wochen gebraucht, um überhaupt auf diese Idee zu kommen und die auszugestalten. Dann haben wir hier Tage gesessen, um tatsächlich ein einheitliches Verständnis darüber herzustellen, was es wirklich ist. Dann haben Sie versucht, Ihre Leute in Teilen einzubeziehen in ein, zwei Hierarchieebenen. Und dann kommen Ihre Leute. Und die brauchen nur eine Stunde. Die können einfach nur genial sein. So, und also das macht mir immer persönliche Freude. Ne?
Das merkt man, ja.
Der eine findet es dann tatsächlich witzig und kommt auch ins Grübeln und ins Denken, weil tatsächlich ist auch nochmal ein Thema, dass die operativen Führungskräfte häufig nicht eingebunden werden in den Prozess. Es ist zu viel Aufwand, die müssen ja auch ihre Arbeit tun. Sag ich aber ehrlicherweise, rennen die Leute morgen zu Ihnen, zum Vorstand, ins Fünfachserbüro und sage, ich habe da nochmal 3 bis 5 Fragen. Dann nee, ich gehe zu dem, der da ist. Aber der weiß leider nichts. Der weiß genauso viel wie die anderen. Und der soll mir dann aber als Mitarbeiter Sicherheit vermitteln.
Kann er die gute Vorarbeit schon fast wieder kaputt machen?
Ja, ja. Aber das ist sowas, was wir mit Freude gerne zu Anfang tun.
Ja, da war viel drin, ne? Ja. Das große Hinterfragen, auch ordentlich vorbereiten. Was heißt das denn? Was wollen wir erreichen? Dieser Reality-Check mittendrin hat mir super gut gefallen. So, wir laden mal ein paar Mitarbeiter ein und lassen das mal so raus und einfach mal sehen, wie das Echo ist. Mhm. Und was habt ihr denn verstanden? Super gut. Ja, das war doch für unsere Sektion Praxis sehr wertvoller Content.
Ja, und ich glaube, das würde ich einfach so stehen lassen, Claudia, es sei denn, wir haben irgendwas übersprungen, was dir noch ganz wichtig ist.
Alles fein, alles gut.
Super. Dann vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich habe jetzt schon wieder so viel gelernt. Hätte ich vielleicht lieber dich mal vor ein paar Jahren schon gefragt. Vor 5 Jahren bist du ja schon auf die Konklusion gekommen, die wir letzte Woche hatten ungefähr. Ja. Also vielen, vielen Dank, das war ganz toll.
Vielen Dank. Merci. Ich freue mich auf den Podcast, wenn er fertig ist.
So, das war unsere zweite Deep Dive-Folge, diesmal zum Thema Change Management mit Claudia Schmidt. Wenn ihr Vorschläge für Themen habt, die wir mal aufgreifen sollen, sonstiges Feedback oder Anmerkungen, dann meldet euch gerne bei uns. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da. In diesem Sinne und bis zur nächsten Folge.